Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Hanno Balic, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir starten einmal mit einer Selbstvorstellung.
Ja, als Hesse heißt das nicht Moin, sondern Gude. Ja, also hallo zusammen, freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, mein Name ist Hanno Balic, ich bin 44 mittlerweile, habe früher eine Zeit lang als Profi gekickt und bin im Fußball erhalten geblieben, jetzt als Trainer beim DFB tätig, in dem Zyklus U18, U19, habe jetzt mit dem Jahrgang 2006 im Sommer die U19-EM in Rumänien gespielt und übernehme jetzt den Jahrgang 2008 dann in der U18 wieder für 2 Jahre. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ich trainiere auch meine beiden Söhne bei uns im beschaulichen Bensheim und bin da U15-Trainer, weiß also um die Sorgen und Nöte der Trainer auf dem Land, wenn es nicht genug Tore gibt und nicht genug Bälle und kurzfristige Absagen sind vom Training. Also bin ich auch ja, da im Bilde und unterstütze auch gerade was das Thema betrifft, Hannes Wolf, ja, beim Verbreiten der Trainingsphilosophie Deutschland.
Genau, und da wollen wir heute auch tiefer ins Detail gehen, einmal für die Hörer. Das ist jetzt keine Folge, wo wir nochmal erklären, was ist die Trainingsphilosophie. Also, wenn ihr da euch nochmal informieren wollt, könnt ihr in die Folge mit Daniel Stredak reinhören. Ich werde in die Beschreibung nochmal reinschreiben, welche Folge das ist, genau. Und darüber hinaus gibt es ja, glaube ich, auch im Internet inzwischen mehr als genug dazu, dass man herausfinden kann, worum es da im Kern geht. Genau, wir wollen heute ein bisschen tiefer ins Detail gehen und ich habe ja jetzt schon die Folge mit Daniel Stredak angesprochen und er hatte halt viel gesagt, dass es erstmal um das Organisatorische geht, dass die Abläufe passen, dass man eben wirklich einen Trainingsfluss hat. Und der nächste Schritt wäre dann aber ja auch, dass man die Form entsprechend coacht, dass die Spieler dann auch wirklich nochmal über dies, was sie dann implizit lernen, auch nochmal darüber hinaus explizit ja besser werden. Also was. Wie stellt ihr euch das vor in der Trainingsphilosophie Deutschland? Wie sollte so ein zielgerichtetes Coaching aussehen?
In allererster Linie ist ja einer der Bestandteile, dass wir eine gewisse Intensität im Training wollen. Und die Intensität erreiche ich nicht, wenn ich bei, ja, je nach Altersgruppe und je nach ja, Leistungsstand, ich dann Durchgänge A 3 Minuten, A 4 Minuten spiele und die dann aber jeweils noch 4-mal unterbreche, weil ich irgendwelche Fehlerbilder einfrieren möchte, um dann den Ball langsam laufen zu lassen, um da Dinge zu korrigieren. Deswegen die klare Empfehlung, wenn wir dann in den kleinen Spielformen sind, wo es darum geht, dass sofort der nächste Ball kommt, dass sofort Spielfluss da ist, mich als Coach eher auf ein motivierendes, positives, emotionales Begleitcoaching zu konzentrieren, während der 3, 4 Minuten, die gespielt wird, während der Spielzeit, um dann die Pause zu nutzen und Dinge anzusprechen, die aufgefallen sind, dann auch bitte daran denken, nicht ja, 15 Punkte in 1,5 Minuten an die Jungs und Mädels zu bringen, sondern wirklich 1, maximal 2 Punkte aufgreifen für den nächsten Durchgang, um zu sagen, achtet mal darauf, das könnten wir noch besser machen, das habt ihr schon gut gemacht, aber denkt auch mal daran, solche Dinge dann wirklich in der Pause anzusprechen und da die Sachen zu vertiefen. Wenn es dann irgendwann wiederholend immer wieder den gleichen Fehler gibt, habe ich natürlich immer noch das Mittel, mal zu unterbrechen, das auch mal kurz einzufrieren, zu stellen und den ja, sich wieder oft wiederholenden Fehler dann auch zu korrigieren. Ich gebe so den kleinen Hinweis, sich vielleicht als Trainer so ein bisschen zu reglementieren und zu sagen, ich habe 1, maximal 2 Joker pro Training, wo ich dieses Einfrieren mache, weil alles, was darüber hinausgeht, geht dann einfach extrem zulasten der Intensität und des Spielflusses und des Rhythmuses und am Ende dann auch des Spaßes bei den Kids. Weil wenn die mehr stehen und den Ball sich zuschieben und irgendwelche Fehlerbilder korrigieren, als das dann im Spielen zu erleben, dann verlieren sie auch da den Spaß irgendwann.
Ja, ich finde das mit den Pausen auf jeden Fall gut, weil aus meiner Erfahrung heraus ist es dann auch so, ja, auch wenn ich mal, das mache ich inzwischen gar nicht mehr viel, weil ich finde, die Zeit ist gar nicht so richtig da, aber wenn man Sprinttraining zum Beispiel macht, dann brauchst du ja auch gewisse Pausenzeiten und das ist ja in Spielformen dann auch nicht anders, wenn du eine gewisse Intensität haben willst. Und ja, meine Erfahrung ist, dass Spieler diese Pausen hassen und immer sehr schnell weitermachen wollen und dadurch kommen die Pausen denen dann vielleicht auch ein Stück weit kürzer vor, wenn sie dann halt mit diesem Coaching gefüllt sind und dann brauchst du das Coaching eben ja weniger in der Form selbst. Dann hattest du ja den Fall genannt, dass man es dann irgendwie doch braucht, weil die Fehler vermehrt auftreten. Da finde ich dann halt auch immer das Individualcoaching gut. Also da kannst du vielleicht auch in der Form reingehen, ohne dann eben wirklich unterbrechen zu müssen. Aber manchmal sind es dann ja auch diese, naja, eher kollektive Fehler, vielleicht kleingruppentaktisch. Wenn wir uns das dann inhaltlich angucken, wie baust du so ein Coaching auf? Was ist dir dabei wichtig, dass der Inhalt dann auch wirklich rüberkommt?
Ist schwierig zu beantworten, weil jeder anders lernt. Also es gibt ja Jungs, Mädels, denen kann ich sag mal, in einem Begleitcoaching, in einem Individualcoaching kurz zurufen oder den nehme ich bei der Schulter an Ort und Stelle und sag mal, du, pass auf, denk dran, kannst du dich an die eine Situation erinnern, eben gerade in dem Durchgang, das ist dann vielleicht 2, 3 Minuten her, da kam der auf dich zu, da hättest du vielleicht auch eine andere, was für eine andere Lösung wäre denn möglich gewesen oder da hätte auch vorgebend. Auch um Zeit zu sparen, vielleicht vorgebend auch mal zu sagen, da wäre die Möglichkeit gewesen, es so und so zu machen. Da gibt es dann aber auch, und das muss man wissen oder muss man ein bisschen Gespür dafür entwickeln, wenn das möglich ist. Es gibt dann einfach auch Jungs oder Mädels, die können sich an die Situation von vor 2 Minuten gar nicht erinnern. Und die können sich nicht vorstellen, wie diese Situation war und wie sie sie jetzt besser lösen. Deswegen, wenn ich dann die Zeit habe oder mir die Zeit nehmen möchte, dann stelle ich die Situation nochmal, dann nehme ich einen Ball dazu, dann mache ich es anschaulich. Dann kommt es wieder. Im besten Fall lasse ich es einmal langsam spielen und dann beim nächsten Mal sage ich, okay, jetzt spielen wir weiter. Ab dem Augenblick Ball hingelegt, dann wird der Ball dahin gespielt oder die Positionierung wird so eingenommen, wie ich das möchte oder das gecoachte Verhalten wird so umgesetzt und von da an wird dann weitergespielt. Es gibt viele, die es auch wirklich, gerade Kinder, die es dann aufnehmen, ob bewusst oder unterbewusst, wenn sie es selbst erleben, wenn sie es einfach nochmal nachspielen. So. Aber das ist ganz schwierig zu verallgemeinern. Gibt auch Jungs oder Mädels, denen zeige ich es einmal auf dem Schmierblatt und mach 2 Kreuze und 3 Punkte und die wissen genau, was du verstanden hast und machen den Fehler nie mehr in ihrem Leben. Und es gibt andere, die lernen in einem anderen Tempo, die lernen über eine andere Art und Weise. Der eine, da reicht der Audiozuruf, bei dem nächsten, der muss es visuell sehen, ein dritter muss es spüren in der Aktion. Das ist nicht so allgemein zu benennen.
Wenn wir von diesen verschiedenen Lerntypen ausgehen, ist es dann einfach so, dass du das über die Zeit feststellst oder hast du da auch schon Wege für dich gefunden, wie du dann gezielt am Anfang, wenn du eine Mannschaft zum Beispiel übernimmst, schnell herausfinden kannst, wie Spieler dann individuell lernen?
Es kommt einfach darauf an, wie oft habe ich die Spieler. Also bei mir ist jetzt so, die Jungs, die ich in meinem Heimatverein, die U15, die ich da trainiere, die ich dann dreimal die Woche manchmal oder mehr oder weniger im Training habe, da entwickle ich dann schon ein Gefühl dafür, wenn ich jemandem was zurufe, reagiert er darauf, kann er das umsetzen oder muss ich ihn nochmal in einem 1:1 beiseite nehmen oder kann ich es ihm. Kann er es umsetzen, wenn ich es ihm vielleicht mal auf dem Flipchart gezeigt habe in der Kabine? Oder braucht er vielleicht eine Videoaufnahme mal 30 Sekunden von seinem Verhalten übers Handy aus dem Training oder aus dem Spiel, dass er sich selbst mal sieht? Das geht eigentlich nur über ein Try-and-Error-Prinzip, wo ich dann das Gefühl habe, okay, auf die Art und Weise, wie ich es ihm jetzt gezeigt habe oder nahegebracht habe oder gesagt habe, da nimmt er es am ehesten auf. Grundsätzlich habe ich die feste Überzeugung, die tiefe Überzeugung, dass egal welchen Alters, egal ob Junge oder Mädchen, man grundsätzlich besser lernt, wenn man eine positive Ansprache und Zusprache erhält. Alles, was destruktiv ist, glaube ich, verursacht erstmal eine Schutzhaltung. Deswegen diese gerade bei jungen Menschen eine motivierende, unterstützende Ansprache, Korrektur, nach vorne gerichtet. Also nicht aufzählen, du hast das falsch gemacht und das und das und das und das, sondern Lass uns mal gemeinsam überlegen, wie kannst du denn vielleicht die Situation anders lösen? Also auch eher nach vorne gerichtet, ist, glaube ich, ja, fast noch wichtiger als die Art und Weise, wie ich es jemandem vermitteln möchte.
Ja, also dieses Verhältnis, wie viel coache ich jetzt positiv, wie viel lobe ich, wie viel kritisiere ich, das ist ja generell immer so ein Thema. Und ich glaube, man muss auch vielleicht nochmal unterscheiden, was ist inhaltlich. Also ich finde halt inhaltlich, da bringt es irgendwie gar nichts, destruktiv zu sein, weil ich würde den Spielern erstmal nicht unterstellen, dass sie mit Absicht etwas schlecht machen. Aber dann gibt es ja auch so, zumindest auf die Art und Weise, wie will ich die Situation lösen. Aber dann gibt es ja auch, weiß ich nicht, Spieler, wo man dann sich fragt, okay, warum geht der jetzt nicht ins Gegenpressing? Warum bleibt er stehen? Warum winkt er ab? Wie gehst du dann mit sowas um? Weil da muss man dann natürlich schon irgendwo kritisch sein, aber auch die Spieler willst du ja natürlich nicht verlieren.
Ja, auch da gilt, dass wenn ich ihn, ja, das gute alte Anzählen, in Anführungszeichen, ist halt auch die Frage, was für eine Haltung oder was erreiche ich damit, was provoziere ich damit bei dem Gegenüber. Da würde ich gerade auch bei jüngeren Kids davon abraten, das vor der gesamten Gruppe zu machen. Wenn es gerade um Verhaltensweisen, Verhaltensmuster geht, die vielleicht auch schädlich für eine Mannschaft sind oder werden können, würde ich erstmal den Einzelnen beiseite nehmen und ihm das vor Augen führen, sagen, pass auf, stell dir vor, alle anderen gehen auch nicht ins Gegenpressing und alle anderen winken auch ab. Wer soll dann den Ball zurückgewinnen? Wer soll dir dann den Ball wieder spielen, den du vielleicht gerade in dem Augenblick verloren hast? Wie fühlst du dich, wenn ein anderer den Ball verliert und dich vielleicht mal übersehen hat, auch wenn er das nicht wollte und dann aber auch noch nicht nachsetzt? Also ich finde, da kann man dann schon auch mit den Jungs und Mädels offen sprechen. Und ich glaube, wenn man das auf eine gute Art und Weise, gerade erstmal unter vier Augen oder wenn ein Elternteil dabei ist, unter sechs Augen macht, Trainerkollege mit dabei ist, wie auch immer, in einem kleinen Kreis zumindest macht, dann ist es erstmal nicht so. Ja, nicht so abstempelt, nicht so abwertend, wie wenn ich es vor der ganzen Gruppe mache. Es gibt natürlich auch, ich finde, im Sport, im Mannschaftssport auch Regeln, an die man sich zu halten hat. Und wenn da jemand ausschert und die gemeinsamen Regeln, die vielleicht auch gemeinsam besprochen wurden, und da spreche ich jetzt nicht von nicht ins Gegenpressing gegangen, abgewunken oder sonst irgendwas, sondern da spreche ich dann von, weiß nicht, Tätlichkeiten oder aggressiven Verhaltens oder beleidigende Geschichten oder sonstiges, wo ich dann natürlich anders, ja, reagieren muss, eingreifen muss, um einfach auch die Gruppe zu schützen, um dann auch der Gruppe zu zeigen, das wollen wir hier in unserer Gruppe nicht haben. Und das muss ein Einzelner dann auch aushalten, wenn es ein Verhalten wäre, weg vom Fachlichen, wo es dann eher um Werte geht, die den Einzelnen vielleicht beleidigen oder kränken und dann natürlich damit auch die Gruppe ja, gegen die Gruppe gehen.
Es wird ja so gelehrt, dass jüngere Spieler, also wirklich jüngere, jetzt F-Jugend oder so, dass die noch ein bisschen ja ich-fokussierter sind. Und du hattest ja jetzt dieses Beispiel genannt, ja, wie würdest du dich fühlen? Also wie würdest du da zwischen den Altersklassen unterscheiden? Weil ich glaube, je älter die natürlich sind, desto mehr können die damit dann was anfangen. Aber bei den ganz Kleinen ist natürlich vielleicht eher, dass man mehr über das Du kommen muss, weil die eben auf sich fokussiert sind.
Ja, auch da würde ich mir jetzt nicht anmaßen wollen zu sagen, bis F-Jugend oder bis E-Jugend so und ab dann so, weil, sind wir auch mal ehrlich, der eine 10-Jährige ist so weit und die andere 10-Jährige ist kognitiv, sozial viel weiter und umgekehrt. Auch da bedarf es des menschlichen Fingerspitzengefühls des Trainers, der Trainerin, auch der Eltern. Ja, auch die dann mit einbeziehen, die kennen ihr Kind am besten, auch dann den Eltern spiegeln, wenn es wirklich im F-Jugendbereich sind, pass auf, mir ist das und das Verhaltensmuster aufgefallen, kennt ihr das, wie geht ihr damit um? Ich würde es jetzt so und so ansprechen, ist das für euch okay? Ja, dass man da im besten Fall auch Doppelpass spielt, dass es nicht nur im Training der Trainer ist, der sich dann vielleicht auch abarbeitet, ehrlicherweise, an so einem Thema, sondern dass er dann auch die Unterstützung ja, der Eltern bekommt. Und ich glaube, wenn dann ein junger Mensch das von mehreren Seiten zu hören bekommt, trotz der, sag mal, des Ich-Bezugs oder der Ich-Fokussierung, dann wird er das auch aufnehmen.
Wie habt ihr euch das bei der Trainingsphilosophie mit dem inhaltlichen Coaching gedacht? Weil ihr fahrt ja zum Beispiel auch zu Nachwuchsleistungszentren, da werdet ihr wahrscheinlich den Trainern unterstellen, dass sie eine gewisse Fachexpertise haben. Aber das ist ja auch ein Konzept, was sehr bewusst für die Breite gemacht wurde, was einfach auch, naja, darauf abzielt, in kleinen Gruppen zu spielen, wo dann auch Eltern unterstützen sollen als Spielfeldbegleiter. Gut. Die sollen vielleicht gar nicht so viel coachen, aber man hat natürlich dann auch die unerfahreneren Trainer. Also geht ihr einfach davon aus, ja, die wissen die Inhalt oder müssen die inhaltlichen Punkte wissen und wir konzentrieren uns auf diesen Rahmen drumherum? Oder ist da auch geplant, dass ihr die Trainer dabei unterstützt, dass sie auch wissen, was soll ich eigentlich inhaltlich coachen?
Also grundsätzlich sind die Spielformen, über die wir sprechen, so aufgebaut, dass sie natürlich gewisse Verhaltensweisen provozieren im Sinne von Lernmomenten. Die Spieler und Spielerinnen eignen sich Fähigkeiten an durch die Spielfeldgröße, durch die geringe Spieleranzahl, durch die Aktionsdichte, durch die Intensität, durch verschiedene Regeln, die die unterschiedlichen Spielformen mit sich bringen, die unterschiedlichen Spielfelder mit sich bringen, beispielsweise auch, sodass ein Coaching, ich will nicht sagen, nicht nötig ist, aber für die Basis gesehen erstmal die Spielform an sich so oder die Spielformen an sich so viele Fähigkeiten provoziert, dass ich mich eher auf ein motivationales Begleitcoaching erstmal konzentrieren kann. Was gerade den Mamas und Papas, die wir unbedingt brauchen, die als Trainer einsteigen mit ihren Kindern, und ich spreche hier als Vater, der seine beiden Söhne gerade trainiert, das ist eine extrem lohnende Zeit, auch auf dem Sportplatz mit der Familie zu sein und die eigenen Kinder da groß werden zu sehen und sie begleiten zu können. Und da muss man keine Angst davor haben, vielleicht nicht genug Ahnung zu haben von Fußball und eben, wie du gesagt hast, nicht ins Coaching reingehen zu können und so weiter. Das ist was, was dann auch mit Erfahrungswerten der Trainer wächst und sich verbessert. Wir haben zum Eingang auch darüber gesprochen, dass schon sehr viel bei uns gerade Thema YouTube, einmal Trainingsphilosophie Deutschland eingeben bei der Suche. Da werden unfassbar viele Videos kommen, wo auf solche Sachen eingegangen wird, wo man gucken kann, wie ist es, um das für die Basis abzudecken. Aber genauso bildet es auch den Rahmen für die Elite. Und wenn wir dann das Beispiel nehmen, das du angesprochen hast, wir sind im Nachwuchsleistungszentrum, dann können wir in diesen Spielformen natürlich ganz tief reingehen in Pointierungen, in die Dinge, die ich vielleicht im Training da herausstellen möchte, über das normale Basisfähigkeiten hinaus. Dann sind wir auf einmal bei Anlaufen im Deckungsschatten, dann sind wir bei Positionierung in bestimmten Räumen, dann sind wir bei einer Positionsspezifik und dann können wir ganz tief auch in diesen Spielformen reingehen, was wir dann mit Kollegen, Trainerkollegen machen, die auf höchstem Jugendniveau trainieren. Deswegen ist die Trainingsphilosophie Deutschland eine Trainingsphilosophie für ganz Deutschland, für die NLZs, weil man da auch wirklich in den Pointierungen ganz tief und genau drin arbeiten kann, aber auch für die Breite von klein bis groß. Ich kann in diesen 4 gegen 4 Formen, kann ich mit einer ersten Mannschaft trainieren und die werden Spaß haben, die werden körperlich richtig gefordert werden. Und ich kann aber auch in den Funino-Feldern im 2 gegen 2, 3 gegen 3 von den Bambinis aus nur mit einer Begleitung nebendran den Kindern den Spaß am Fußball vermitteln, damit sie lange dabei bleiben. Also es deckt wirklich die ganze Breite ab.
Du sagst ja schon selbst, dass die Form an höhere Altersklassen ebenso gerichtet ist. Und auch da hat man ja jetzt im Amateurfußball nicht nur top erfahrene Trainer, die vielleicht inhaltlich ganz genau wissen, was sie da tun müssen. Ich fand ja zum Beispiel im Buch von Horst Wein, da Spielintelligenz im Fußball kennt gemäß trainieren, gut, was ich hauptsächlich für die jüngeren Altersklassen gut fand. Aber da fand ich zum Beispiel gut, dass zu den Formen dann auch immer so Coaching-Impulse mit dabei waren. Und ja, da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass das vielleicht noch ein bisschen, so kommt zumindest bei mir, ein bisschen wenig ist irgendwie. Also seht ihr das gar nicht so, dass man da mehr machen müsste, dass die Trainer auch einfach mehr unterstützt werden, was sie dann am Ende coachen, wenn sie jetzt nicht diesen, oft haben die Trainer ja auch einfach gar nicht diesen Background und sind einfach Eltern, so, und dann weiß ich ja vielleicht gar nicht, was coache ich.
Ja, genau, aber nochmal darauf zurückzukommen, dann stehen die Formen für sich und dann kann ich die Spieler sich darin entwickeln lassen, indem ich die Formen begleite, ohne da Fachwissen rein zu coachen. Also wenn ich etwas sehr oft wiederhole, festigt sich dann natürlich auch gewisse Fähigkeiten und ich sag mal dann auch der Vater, die Mutter, die dann irgendwann erkennt, okay, der Pass kommt nicht an, dann kann ich das Kind mal beiseite nehmen und kann mit ihm darüber sprechen oder kannst du mal trainieren, aber der Gedanke der Trainingsphilosophie Deutschland und den Spielformen dahinter ist schon, dass es wirklich alle Altersstufen abdeckt und ja auch alle Niveauarten abdeckt. Und dann haben wir wirklich von bis und ich muss da keine Angst haben, dass ich da nicht so viel coachen kann oder nicht so tief coachen kann, weil diese Formen einfach schon sehr viel bieten. Ich muss eigentlich als ja, wir sprechen ja bei den Kleinen gar nicht von Trainer, von Coachen, von demjenigen, der da irgendwelche Anweisungen gibt, sondern von einem Spielfeldbegleiter, der dafür sorgt, dass Regeln umgesetzt werden, die zu dem Spiel dazugehören, der Werte vielleicht sogar eher vermittelt und der dafür sorgt, dass sofort der nächste Ball wiederkommt, dass überhaupt keine Zeit ist für die Kids, sich in die Flicken zu kriegen oder eine Pause zu machen, sondern dass das Spiel intensiv hält und der Spaßfaktor oben bleibt. Also wir wollen ganz bewusst auch nicht an der Basis die Mütter und Väter überfrachten mit Coaching. Also wer soll das auch leisten, ehrlicherweise? Die Mütter und Väter arbeiten, kommen von der Arbeit, ziehen die Jeans aus oder den Anzug aus, springen in den Trainingsanzug und sind für ihre Kinder da und stehen auf dem Platz. Und da sind wir für jeden dankbar, der im Ehrenamt oder für eine kleine Entschädigung auf dem Sportplatz steht, eins, zweimal die Woche plus am Wochenende. Um sein Kind zu unterstützen, sei es als Spielfeldbegleiter oder als Trainer. Wenn ich jetzt noch anfange, ja, aber die müssen noch coachen und die müssen noch Inhalte dazu lernen und die müssen noch sell und die müssen noch jenes, dann verlieren wir die Leute auch. Und deswegen haben wir mit der Trainingsphilosophie Deutschland einen Rahmen geschaffen, Spielformen geschaffen, die gerade auch an der Basis die Fähigkeiten so weiterentwickeln, dass der Spaß im Vordergrund steht, dass man lange seinem Hobby folgen kann, dass man trotzdem jeder auf seinem Niveau, ist glaube ich auch ganz wichtig, lernt und sich weiterentwickelt und dadurch dabei bleibt. Und wir wollen da nicht so dogmatisch sein, um da irgendwas ja, aufzudoktrieren und irgendein Coaching vorzugeben, sondern wir wollen auch den Trainern auch an der Basis bis zur Spitze auch den Freiraum lassen, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Wir bieten einen Rahmen, wo wir sagen, da können sich die Spieler und Spielerinnen super entwickeln und dann obliegt es jedem Trainer selbst auch seine eigene Note mit reinzugeben. Und das ist dann beim Basistraining zweimal die Woche ist es vielleicht nur das Spielen auf mehreren Feldern und das zu organisieren und den Spaß im Vordergrund zu haben und eine tolle Gruppe mit Werten zu begleiten. Und bei dem NLZ-Trainer, der 5, 6 Einheiten die Woche hat, dann wäre es wünschenswert, dass er zweimal die Woche in diesen kleinen Feldern hochintensiv trainiert und dann hat er trotzdem noch 3, 4 Trainingseinheiten, wo er dann seine Spielidee umsetzt, wo er vielleicht taktische Geschichten einfließen lässt, dann im älteren Bereich, wo er dann ins Coaching tiefer eindringt, weil er einfach aufgrund seiner Trainerqualität auch schon weiter ist. Aber diesen Freiraum wollen und müssen wir, finden wir, auch den Trainern lassen, weil die natürlich auch ihre eigenen Ideen haben und die natürlich auch umsetzen wollen und sollen.
Ja, es gibt natürlich auch Coaching-Punkte, die vielleicht ein Stück weit allgemeingültig sind, aber dann natürlich auch genauso, wo es einfach, wenn wir dann jetzt von den höheren Altersklassen sprechen, von der Taktik abhängig ist. Dementsprechend kann man es natürlich auch gar nicht so 100% vorgeben. Wie siehst du denn, weil du hast ja jetzt unterschieden zwischen, ich habe zweimal die Woche Training und habe eine Gruppe mit Werten und kümmere mich mehr so um die Orga, dass das halt Spaß macht und gut läuft. Und auf der anderen Seite das NLZ. Wie siehst du denn so im Amateurfußball ja die Aufgabe eines Trainers, weil am Ende, wenn sie vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind, dann sind das ja auch Spieler, die irgendwann an der Spitze landen könnten, die dann in die DFB-Stützpunkte gehen, im Talentförderprogramm dann vielleicht ins NLZ gehen. Das heißt, auch da könnte man ja dafür argumentieren, dass es eben nicht nur darum geht, jetzt für Spaß zu sorgen, sondern auch da schon zu fördern. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch wissen, mit welchen Leuten man da arbeitet und dass nicht alle im Talentförderprogramm dann am Ende landen. Also, wie siehst du die Aufgabe?
Ja, bei der Trainingsphilosophie oben drüber und bei jeder Trainingseinheit oben drüber, ich glaube, das dürfte Daniel Stredack mit Sicherheit auch schon genannt haben, soll ja neben dem Spaß Wiederholung und Intensität stehen. Das sind die drei Schlagworte, wenn ich als Trainer an der Basis nach dem Training meine Kids frage und wenn man mal überlegt, habt ihr heute Spaß gehabt, war es anstrengend gewesen und hat jeder viele Aktionen gehabt und dann kommt dreimal ja und dann habe ich ein gutes Training gemacht. Und entscheidend in den jüngeren Altern ist jetzt, glaube ich, nicht, dass ein 7-, 8-Jähriger hochtaktisch gecoacht wird und ein Detail-Coaching bekommt, weil er vielleicht talentierter ist als die anderen. Entscheidend ist, dass für ihn auch ein Rahmen geschaffen wird, in dem er wachsen kann. Bedeutet, wenn ich viele kleine Felder habe, dann schaffe ich für den talentierten Spieler einen Ort, wo er im 2 gegen 2, 3 gegen 3 viele Aktionen hat, wo er sich ausprobieren kann, wo er es auf seine Art und Weise spielen kann, wo es trotzdem für ihn intensiv ist, wo er richtig Gas geben kann, wo er sich auspowern kann. Und ich habe vielleicht ein Feld nebendran oder zwei Felder nebendran. Die Gruppe von demjenigen, der gerade erst angefangen hat, der sich noch ein bisschen an den Ball gewöhnen muss, bei dem noch nicht jeder Schuss sitzt und der da langsam rankommt. Das ist das Entscheidende, einen Rahmen für die Kinder zu schaffen, in dem sie in ihrem Bereich lernen können. Im besten Fall zu Beginn in ihrem Verein vor Ort und irgendwann dann, wenn dieser Rahmen aufgrund der Begleitumstände nicht mehr reicht, dann vielleicht auch später in einem NLZ, dann auch in der Nachwuchsförderung ähnliches. Alles okay. Aber es geht vor allen Dingen darum, erstmal diese drei Schlagworte, Wiederholungsanzahl, Aktionszahl hoch zu haben im Training, anstrengendes Training auch zu machen. Sport darf und soll auch anstrengend sein, mit den nötigen Pausen dazu, aber es soll intensiv sein. Es muss vor allen Dingen auch Spaß machen, weil wenn mein Hobby mir, und das ist es, wenn die Kids anfangen mit 7 und 8, dann ist es, oder sogar früher 5, 6, bei den Bambinis, wenn die anfangen, dann ist es ihr Hobby und nicht der erste Schritt auf dem Weg zum Nachwuchstalent oder Profifußballer oder sonst irgendwas. Das ist was, was dann irgendwann viel, viel später kommt. Und ich glaube, durch die Struktur der Trainingsphilosophie Deutschland, durch das Spielen auf mehreren Feldern, durch die kleinen Gruppengrößen, schaffen wir einen Rahmen, wo jeder wachsen kann, wo jeder diese Punkte erfüllen kann. Und dann wird sich jeder in seinem Tempo entwickeln. Der eine geht dann in die eine Richtung und der andere wird trotzdem Spaß an seinem Hobby Fußball haben, mit seinen Kumpels weiter kicken, wird in einem Verein sein, wird da ja, sozialisiert, wird da Werte mit aufnehmen, die er hoffentlich für sein ganzes Leben braucht. Die zwei großen Ziele der Trainingsphilosophie Deutschland sind, dass wir für die Spitze einfach mehr Top-Spieler ja, entwickeln können und vor allen Dingen aber auch, dass wir es schaffen, dass weniger Jungs und Mädels aufhören mit Fußball. Dass diese Dropout-Quote zurückgeht, weil wir einfach auf dem Weg von den Anfängen F-Jugend bis zur A-Jugend viel zu viele Kinder verlieren in Deutschland. Bei einem Hobby, was, ja, wenn wir über das Thema Werte sprechen, natürlich elementar wichtig ist.
Ja, total. Du hattest ja schon gesagt, dass die Formen irgendwo für sich sprechen, dass die einfach so aufgebaut sind, dass man automatisch diese Lernmomente hat, auch ohne dass man inhaltlich ins Coaching reingeht. Was ja Hannes Wolf auch kritisiert, ist diese Rondoisierung, dass er dann eben argumentiert, ja, okay, das und das und das ist da drin in so einem Rondo, aber man müsse auch andersherum die Frage stellen, was ist denn nicht da drin? So, und ja, vielleicht kannst du das ja mal am Beispiel Rondo erläutern, wie ihr so dazu steht.
Ja, das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass eine Rondo-Form oder eine Form auf Ball halten ist es ja im Prinzip in einem Spielfeld, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, dass das eine schlechte Form ist. Ob das jetzt in, ist ja dann meistens eine Überzahlform, wo sich beispielhaft 4 gegen 4 gespielt wird, plus drei neutrale Spieler, als Beispiel zwei neutrale Spieler, drei neutrale Spieler, die dann bei der Ballbesitzmannschaft immer sind. Da sind viele Aspekte drin in so einem Rondo, die für die Entwicklung unheimlich gut sind. Du hast Technikschulung, Passspiel, Positionierung, Vororientierung, Ja, hast etliche Punkte drin, die mit Sicherheit wichtig sind fürs Spiel. Es war in Deutschland nur jahrelang so, dass diese Rondoformen Bestandteil oder Hauptbestandteil von Trainingseinheiten waren und halt ganz, ganz lange gemacht haben, ganz, ganz lange gemacht wurden. Und unser Impuls ist eher zu sagen, wenn ich das dann mache, dann vielleicht eher bei den etwas Älteren und dann in dem Übergang vom Warmmachen zur ersten Spielform, dass ich ein bisschen Ballgewöhnung habe und dann spiele ich 2 mal 3 Minuten Rondo. Und dann sind es 6 Minuten in 90 Minuten Trainingszeit. Und dann hat es den richtigen Stellenwert. Weil in einem Rondo sind natürlich fast nie Dribblings drin. Also wenn ich immer in der Mannschaft spiele, die 3 Spieler mehr ist, dann ist eigentlich der Pass immer die bessere Lösung als ein Dribbling. Es ist, wenn ich nicht auf Tore spiele, nie ein Kopfball, nie ein Torschuss drin. Es ist ohne Torhüter. Oder wenn die Torhüter mitspielen, dann spielen sie als Feldspieler mit. Ich spiele nicht zielgerichtet in eine Richtung, sondern ich spiele meistens irgendwo im Raum oder in beide Richtungen. So, je nachdem, wo ich die Neutralen positioniere. Also es sind schon viele Punkte drin, die einfach für uns essentiell sind. Und deswegen sagen wir, der Kern des Trainings muss das Spielen auf Tore sein. Weil nur dann verteidige ich etwas, nämlich mein eigenes Tor oder im Foninho meine eigenen Tore, wenn es mehrere sind auf der Grundlinie, dann habe ich eine Richtung, dann kann ich den Gegner auch in der Defensive irgendwo lenken und leiten. Ich habe in der Offensive eine andere Zielrichtung. Ich möchte Richtung Tor, ich will ein Tor erzielen. Das schult viel. Später dann, wenn die Torhüter dazukommen, dann haben die natürlich ihr normales Terrain mit einem Tor, das sie verteidigen. Von daher müssen wir uns im Rondo darüber im Klaren werden, dass da viele Attribute drin sind, die wichtig sind für die Entwicklung von Spielern, aber dass die unserer Meinung nach elementarsten Punkte, nämlich das Spielen auf Tore, ist im Rondo nicht drin. Deswegen hat Rondo durchaus seine Berechtigung, aber nämlich als das, was es ist, das Trainieren von Einzelaspekten und als abstrakte Form des eigentlichen Spiels. Und dementsprechend ist ein Rondo gut für wenige Minuten im Training, aber nicht als Hauptbestandteil des Trainings, so wie es über viele Jahre dann in Deutschland, gerade auch an der Basis, leider umgesetzt wurde.
Du hast jetzt gesagt, Rondo hat seine Daseinsberechtigung. Du hattest das mit den 2 mal 3 Minuten gesagt, was dann ja jetzt nicht so viel von 90 ausmacht. Du hast auch gesagt, was man darin schulen kann mit Technikschulung und so weiter. Aber siehst du es so, dass man Rondos braucht, weil grundsätzlich diese Technikschulung, das kann ich ja auch in kleinen Zahlenverhältnissen haben, spielnah mit einer Spielrichtung. Also könnte ich an sich sie ja auch ganz weglassen, oder?
Boah, ich bin schon ein Freund davon, immer wieder das Training auch variabel zu gestalten und unterschiedliche Formen zu machen. Ich glaube, der Mix macht's. Das betonen wir ja auch bei der Trainingsphilosophie. Es geht ja nicht darum, sich eine Trainingsform oder eine Spielform der Trainingsphilosophie rauszusuchen und die dann 2 Jahre lang mit den Jungs und Mädels, keine Ahnung, 2 Mal die Woche spielen zu lassen. Dann geht auch da irgendwann die Lust runter, wenn nichts Unerwartetes kommt. Aber deswegen haben wir einen großen Strauß an Blumen als Angebot, welche Spielform man in der Trainingsphilosophie spielen kann, einfach um verschiedene Kompetenzen zu provozieren, zu pointieren, aber vor allen Dingen auch über die Unterschiedlichkeit den Spaß an den Formen zu erhalten. Und ich finde auch, was aufs Rondo bezogen, auch da macht es der Mix. Das kann mal ein Techniktraining in der Kleingruppe sein, gerade auch zum Warm-up. Ja, immer mit Ball, am besten ein Kind, ein Ball, kein Rundenlaufen, kein stupides Training ohne Ball, sondern gleich da schon die Technikschulung, Ballbehandlung, Skills erlernen, dribbeln, fintieren, gleich schon einfließen lassen ins Warm-up und dann, klar, warum dann da auch nicht mal ein Rondo, um einfach eine Abwechslung zu haben. Also deswegen Daseinsberechtigung ja, weil es einfach auch viele gute Sachen hat und weil es im Vergleich zum isolierten Techniktraining natürlich schon Entscheidungen erfordert. Es ist trotzdem Gegnerdruck dabei. Ich habe trotzdem eine Aufgabe, nämlich den Ball in eigenen Reihen zu halten. Es hat schon einen Kontext, in dem ich mich bewege, in einem abgesteckten Feld. Keine Frage. Aber in der richtigen Dosierung. Das ist entscheidend. Und dann gerne als Trainingsform ergänzend zu Techniktraining, zu den Spielformen im Warm-up integriert. Wunderbar.
Ja, Abwechslung finde ich ist dabei ein guter Punkt. Also mir ist halt Spielnähe im Training immer sehr wichtig und du stößt natürlich in der Variabilität ein bisschen an deine Grenzen, wenn du alles sehr kritisch siehst. Und nichtsdestotrotz ist das irgendwo mein Anspruch. Und was mich zum Beispiel oder wer mich stark beeinflusst, ist auch Raimund Verheyen mit seiner Literatur und der argumentiert ja so, dass Entscheidungen, die Spieler treffen, dass das eben primär unterbewusst ist. Und dann ist ja die Frage, die dann in meinem Raum steht, wenn ich jetzt so Form habe, du hattest die fehlende feste Spielrichtung bei Rondos angesprochen, ihr habt ja auch bei der Trainingsphilosophie Deutschland so eine Form mit wechselndem Angriffsrecht. Da habe ich ja in dem Sinne dann auch eine Umschaltsituation, ich spiele den Ball auf den neutralen Anspieler und spiele dann in eine andere Richtung. Das ist ja jetzt auch nicht 100% das Verhalten, was ich dann im Spiel habe. Und jetzt ist die Frage, die dann für mich so im Raum steht, wie sehr muss man quasi Sorgen haben, dass Verhalten unterbewusst, was ich als Trainer nicht kontrollieren kann, eingeschliffen wird, was ich dann am Ende am Spieltag nicht haben möchte. Also wie seht ihr das?
Auch da der Satz, den du vorhin gesagt hast, mit man muss sich bewusst sein, was man trainiert, aber genauso bewusst sein, was man damit nicht trainiert. Und ich glaube, wenn wir ein abwechslungsreiches Training gestalten, dass wir mal mit drehendem Angriffsrecht spielen auf ein Tor, dass wir dann mal in Überzahl, Unterzahl spielen, dass wir mal mit Anspielern spielen, dass wir bei den Älteren dann mal eine Linie verteidigen, wo es dann taktischer wird, wo Abseits eine Rolle spielt, dass wir mal ein hartes 4 gegen 4 ganz normal spielen, zum Beispiel, wo dann die Regel dabei ist, ich darf nicht zurückpassen, wo ich sehr stark in der Ballbehauptung bin und so, wenn wir da einen Mix schaffen. Dann habe ich keine Sorge davon oder darüber, dass irgendwelche Verhaltensmuster generiert werden, die ich im Spiel nicht sehen will. Weil dann erlernen sie Fähigkeiten und lernen dann im Spiel auch, diese Fähigkeiten umzusetzen. Und trotzdem müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wenn ich jetzt ein Vollfanatiker der Trainingsphilosophie Deutschland bin und ab sofort alle meine 4 Trainingseinheiten, die ich die Woche mit meiner Mannschaft habe, nur noch im 4 gegen 4 trainiere, habe ich dann und das über 10 Jahre mache mit der gleichen Mannschaft und immer nur in diesem Bereich trainiere, haben die dann gelernt, gut zu köpfen, Flugbälle zu schlagen, lange Distanzen zu laufen, weite Pässe zu spielen. Wahrscheinlich nicht so, wie sich in einem engen Feld durchzusetzen, zu behaupten, Räume zu finden und so weiter. Weil natürlich auch in den kleinen Feldern Dinge priorisiert werden, die an anderer Stelle runterfallen. Deswegen geht es dann auch in der Trainingsphilosophie Deutschland darum, das Feld mal breiter zu machen und mit Flankengebern zu spielen, mal einen Zwischenblock zu nutzen, wo ich dann in der Übungsform auf Flugbälle, auf Kopfbälle eingehe, weil das Dinge sind, die dann im reinen 4 gegen 4 auf einem begrenzten Raum eher unterrepräsentiert sind. Also wenn ich über eine ganzheitliche Entwicklung spreche, und das ist ja der Kerngedanke der Trainingsphilosophie Deutschland, muss ich mir auch im Klaren darüber werden, welche Fähigkeiten werden in diesen Formen, wenn ich jetzt vielleicht eine Woche bewusst nur einen Fokus darauf gelegt habe, welche waren unterrepräsentiert, wie kann ich das vielleicht in dem Zwischenblock, wenn wir an die Struktur der besten Trainingseinheit denken, die wir in der Trainingsphilosophie vorstellen. Dann, wie kann ich das in so einem Aufwärmen oder in einem Mittelblock zum Beispiel dann auch auffangen? Aber ich habe überhaupt keine Bedenken davor, dass wenn ich diesen guten Mix schaffe und diese Variabilität schaffe, diese Unterschiedlichkeit schaffe in den Spielformen, dass da irgendwelche Dinge sich einschleifen, die ich im Spiel nicht haben möchte.
Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man das jetzt irgendwie 100% weiß, dass es so ist oder nicht ist. Also es wird ja jetzt wahrscheinlich keine, mir ist es nicht bekannt, Studien geben, wo man genau ermittelt hat, die und die ungewünschte Verhaltensweise ist dadurch im Spiel aufgetreten. Das wird es wahrscheinlich auch nie geben. Das ist ja eher so ein theoretischer Hintergrund, einmal dadurch, wie Lernen funktioniert, eben mit diesem Aspekt, dass das Gehirn dann eben ganz viel unterbewusst macht. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch in der Sportwissenschaft, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es spricht, aber dieses SAID-Prinzip, dass man sich eben an den Reiz anpasst, den man dann am Ende im Training hat. Und so ein Kritikpunkt ist dann eben oft, was ich zum Beispiel in LinkedIn-Beiträgen, Nico Koch heißt der dann eben viel kritisiert, im Training will ich das und im Spiel will ich dann das. Also zum Beispiel sowas wie Kontaktbegrenzung, dass ich jetzt einen freien Raum vor mir habe und ich will da rein und bräuchte mehr Kontakte, aber ich darf die jetzt gar nicht nutzen. So, also dieser Konflikt, der ist irgendwo für mich da und ich finde, dass man es eben auf der einen Seite nicht 100% weiß, wie schlimm in Anführungszeichen ist das jetzt wirklich, und auf der anderen Seite aber eben auch ja, diese Kontrolle nicht hat. Also irgendwo bleibt es eine Theorie, aber ich finde mit einem ganz guten wissenschaftlichen Hintergrund, also woher weiß ich, was dieser gute Mix ist, wie hoch ich es dosieren darf, ne? Also das ist irgendwo die Frage für mich.
Ja, aber das ist eine Gefühlssache. Also ehrlicherweise kann ich mit dieser Absolutheit dieser Aussagen und dieser Kritik überhaupt nichts anfangen. Also was soll oder in Anführungszeichen, wann entwickelt ein Spieler die Gewohnheit, nur drei Kontakte zu nehmen im Wochenende am Spiel, wenn er es im Training mal gemacht hat? Also wie oft musst du als Trainer im Training die Kontaktbegrenzung auf Beispiel drei Kontakte legen, damit die Spieler im Training, im Spiel dann nur drei Kontakte spielen. Also klar, wenn ich über 2 Jahre hinweg im Training immer nur drei Kontakte spielen lasse, dann könnte ich mir vorstellen, wie das Spiel aussieht am Wochenende. Aber wenn ich halt also das nicht verstehe als Trainer, dass ich eine Unterschiedlichkeit, also wahrscheinlich spielt dann gar keiner mehr, weil wenn ein Jugendlicher 2 Jahre lang im Training immer nur drei Kontakte spielen soll, wird er aufhören und wird zum Judo gehen. Also, das ist ja das, was wir sagen, ne? Es geht um eine ganzheitliche Entwicklung. Dann geht es eben nicht darum, nur mit drei Kontakten zu spielen, sondern es geht darum, die Fähigkeiten zu entwickeln, schnell zu passen, sich gut im Raum zu positionieren, im richtigen Augenblick zu dribbeln. Und das mache ich natürlich auch in Spiel, vor allen Dingen in Spielformen wie diesen 4 gegen 4 Formen, wo ich hohe Freiheitsgrade für jeden Einzelnen lasse. Wir sprechen auch über, ich würde sagen, eine sportliche Persönlichkeitsentwicklung. Also wir haben ein Video bei YouTube, wo Jonathan Tah und Jo Kimmich als aktuelle Nationalspieler über diese Formen sprechen. Und wenn wir die beiden nehmen, oder wir nehmen noch einen Stürmer dazu, Dennis Undav sitzt da, glaube ich, auch noch mit dabei, die spielen doch 4 gegen 4 ganz anders. Jonathan Tah wird dieses 4 gegen 4 mit, ob jetzt mit Regelbegrenzung oder ohne, und ob breites Feld mit Flanken oder was auch immer, auf ein Tor mit drehendem Angriffsrecht. Jeder dieser Spieler aufgrund seines Typus, nicht aufgrund seiner Position, sondern aufgrund seines Typus Spieler, wird dieses Spiel anders spielen. Der eine sucht dann eher die Passfolgen, der andere sucht eher den direkten Zweikampf, weil er weiß, oh, ich bin schnell. Jonathan Tah weiß, oh, ich komme eher aus der Defensive, weil da bin ich brutal gut. Ich gewinne den Ball und schalte dann um. Das heißt, es bietet auch die Möglichkeit, sich zu entfalten und in seinem eigenen Stil zu entwickeln. Und wenn ich den natürlich so stark einschränke über einen sehr langen Zeitraum, über nur eine einzige Regel, dann kommt es vielleicht irgendwann auch zu dem Verhalten, wie es im Spiel dann gezeigt wird. Aber das ist für mich eine so absolute Kritik. Also wir müssen schon auch von ein bisschen gesundem Menschenverstand ausgehen. Und ich spreche gar nicht von Fachwissen, sondern vom Menschenverstand ausgehen, was das Betreuen von Kids auf dem Sportplatz betrifft. Also es wird kein Trainer über Jahre hinweg die gleiche Regel immer und immer wieder spielen, weil spätestens wenn er die Hälfte seiner Mannschaft verloren hat, dann wird er merken, dass es nicht der richtige Weg ist. Deswegen so eine Generalkritik, so eine absolute Generalkritik, kann ich nichts mit anfangen. Und
Ja, ich glaube auch nicht, dass es so,
online schon überhaupt nicht.
ich glaube auch nicht, dass es so extrem gemeint ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand denkt, dass man dann immer drei Kontakte deshalb nimmt im Spiel, sondern eher, dass man vielleicht mal dadurch, dass man dieses Training eben macht und vielleicht in zu hoher Dosis, dass man dann eben meinen freien Raum gar nicht erkennt, weil der Blick einfach schon woanders hingeht und man dann diese mehreren Kontakte, um den freien Raum zu attackieren, dass man sowas dann eben nicht macht, aber es bleibt natürlich etwas, was man nicht 100% weiß und auch mit Sicherheit von Spieler zu Spieler, je nach Spielintelligenz und so weiter auch variieren wird, ja, genau.
Das gilt aber für alles. was das Training betrifft. Also ich weiß ja am Ende nie, wer wie lernt und wer was dann wie umsetzt und welchen Trainingsimpuls, den ich als Trainer gebe, welchen Einfluss auf das Spiel am Wochenende hat. Und am Ende, ich will nicht sagen, dass das Spiel am Wochenende nicht wichtig ist, aber es ist nur eine einzige weitere Einheit in der Entwicklung des Spielers oder der Spielerin. Also die Priorisierung auf dieses Wochenende. Irgendwann ja, wenn es darum geht, dann auch auf höchstem Niveau zu spielen, dann gehört das auf jeden Fall dazu. Und wir wollen auch im Training, dass es in diesen kleinen Spielen immer um Gewinnen und Verlieren geht. Das ist auch ein Teil von Wertevermittlung. Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Was kann ich daraus ziehen? Wie sind die Lerneffekte? Wie gehe ich auch mit dem Sieg um? Entwickle ich jetzt Überheblichkeit als junge Persönlichkeit oder sowas? Also das ist ja auch wertebildend. Deswegen auch so dieser Vorwurf, es geht nicht mehr um Gewinnen und Verlieren und jetzt spielen sie auf 4 Tore und so, völliger Bullshit. Jedes einzelne Spiel soll gezählt werden, soll immer um Gewinnen und Verlieren gehen. Aber dieses nach oben stellende Spiel am Wochenende, das sehen wir nicht. Also wir kümmern uns in der Trainingsphilosophie Deutschland, das sagt auch das Wort Training, um das Training und wir sehen das Spiel am Wochenende als weitere Einheit und nicht als die Konsequenz dann aus dem, was immer passiert, sondern natürlich agieren wir dann da auch im Wettstreit mit anderen und da wollen wir uns auch bestmöglich verkaufen, aber es ist trotzdem eine weitere Einheit in der ganzheitlichen Entwicklung der Spieler.
Ja, also der Vorwurf, dass es diesen Wettkampf nicht mehr geben würde, der ist auch, glaube ich, unberechtigt. Das wäre jetzt auch nicht mein Punkt.
Kommt aber oft genug leider dafür, dass er so blind ist.
Auf den Spieltag bezogen, du hattest ja gesagt, es geht nicht um die Priorisierung des Spieltags. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht der Punkt von diesen Kritikern. Aber ich glaube, und ja, ich meine, ich kann damit ja auch schon was anfangen, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Und auch mir wird es nicht darum gehen. Mir wird es eher darum gehen, um die Priorisierung des Spiels selbst. Also auch wenn ich mich nicht auf den Wettkampf in dem Sinne vorbereiten will, dass ich immer jedes Spiel gewinnen muss, möchte ich ja trotzdem mich irgendwie möglichst spezifisch auf den Wettkampf, auf das Spiel, so wie es eben ist, vorbereiten. Und das heißt natürlich nicht, wenn ich irgendwann mal 11 gegen 11 spiele, dass ich deshalb mit der F-Jugend jetzt das 11 gegen 11 vorbereite, aber eben so diese Charakteristiken, wie das Spiel eben aussieht. Also das wäre jetzt eher mein Punkt gewesen.
Ja, also klar kann ich nachvollziehen, alles okay, aber dann lass uns darüber sprechen, welche Gewichtung dieser Spieltag schon hat. Also dann wird in der F-Jugend auf einmal werden Kader benannt und werden Spieler nominiert, weil halt dann kein weiteres Feld aufgebaut werden kann, ähnliches. Also da werden dann junge Menschen von ihrem Hobby am Wochenende ausgeschlossen. Ein absolutes Desaster, um nicht zu sagen, eine Frechheit den Kids gegenüber. Ja, dann, weil dann Spielform auch von Verbänden oder Kreisen gewählt wird und vorgegeben wird, uns dann darum geht, ja, Tabellen irgendwie wichtiger sind als die Tatsache, dass alle zum Einsatz kommen. Wir machen uns stark dafür, dass in der D-Jugend beispielsweise nicht 9 gegen 9 gespielt wird, sondern dass man auf zwei Plätzen oder auf einem Platz, nämlich auf dann quer 2x7 gegen 7 spielt. Dass eben nicht nur 9 bis 12 Spieler gefördert werden, sondern ja, 16, 18 Spieler gefördert werden in der D-Jugend. Übrigens die 18, die ich dann auch in der C-Jugend wieder brauche, um einen ganzen Kader zu haben. Ja, und das ist doch klar, wenn ich in der D-Jugend auf einem Neunerfeld und ich bin Nummer 15 im Kader und bin dann am Wochenende nie dabei und darf nie spielen, also dass ich dann mir ein anderes Hobby suche, das kann ich nachvollziehen, das ist doch völlig logisch. Und da müssen wir Wege finden, wie wir ja, Spielformen finden, wo wir auf dem einen Platz, wenn es nicht genug sind, dann spielen wir auf dem einen Platz 7 gegen 7 und auf dem anderen 5 gegen 5. Oder auf dem einen 7 gegen 7 und auf dem anderen 4 gegen 4 Funinho, wenn wir nicht genug Torhüter haben. Also da müssen wir ein bisschen kreativer werden, wir müssen ein bisschen flexibler werden und wir müssen dieses Wochenende nicht nur als Wettkampf sehen, der in irgendeine Tabelle einzahlt, sondern vor allen Dingen auch als Entwicklungseinheit für alle Spieler sehen und nicht nur für dann in dem Augenblick die besten XY, je nachdem in welche Feldgröße ich spiele, sondern dass wir Formen schaffen, wo alle zum Spielen kommen. Und zwar im besten Fall alle immer.
Du hast ja die zwei Ziele von der Trainingsphilosophie genannt, einmal mehr Topspieler und auf der anderen Seite weniger Dropout. Ich glaube, Topspieler, da hast du jetzt schon vorhin gesagt gehabt, dass es einfach diesen Rahmenbedarf für einen Spieler, dass er auf viele Aktionen kommt, in kleinen Spielfeldern mit wenig Spielern, Gegenspieler auf seinem Niveau. Weniger Dropout ist ja vielleicht, wenn wir von der Breite sprechen, im Amateursport nochmal in Anführungszeichen interessanter. Was sind da die wichtigsten Punkte für dich? Sind das einmal, du hast ja Spaß jetzt viel genannt. Ich glaube, das ist auch was, was immer ein bisschen vergessen wird bei der Sache, weil die Passage, die wir jetzt gerade hatten im Podcast, war ja jetzt auch sehr fachlich, an Anführungszeichen wissenschaftlich, aber am Ende ist das ja deren Hobby und soll denen Spaß machen. Also ich glaube, das geht immer bei so einem, in Anführungszeichen, bei einer Verschulung vielleicht schon von Fußballtraining im organisierten Sport ein bisschen unter, einfach dieser Sport, der Spaß und auf der anderen Seite natürlich Spielzeit, ne? Das wären jetzt so die zwei Hauptpunkte, die mir direkt einfallen. Hast du da noch weitere oder willst noch irgendwas ergänzen zu den beiden
Nein,
Punkten?
es geht grundsätzlich um die Partizipation. Also wie kann sich jeder einbringen und auf seinem Niveau einfach weiterentwickeln? Denn also da brauchen wir beide uns nicht rausnehmen und jeder andere auch nicht. Wir fangen irgendwann mit einem Hobby an, weil es uns Spaß macht oder weil es uns in irgendeiner Form begeistert oder weil wir es gesehen haben oder weil wir es auch erleben wollen. Und wenn wir dann irgendwann das Gefühl haben, boah, also jetzt stagniere ich gerade und ich komme nicht weiter und so, dann, ja, wenn ich den Spaß nicht spüre, dann werde ich irgendwann aufhören damit. Ich glaube, dass das komplett menschlich ist und dass das bei jungen Menschen, die sich vielleicht auch eher nochmal ausprobieren wollen, dann vielleicht noch ein bisschen häufiger passiert. Und wir kommen natürlich aus einer Zeit, ich bin 81 geboren. Ich habe meine Nachmittage schon auf dem Bolzplatz verbracht oder auf dem Sportplatz im freien Spiel. Und da haben wir unsere eigenen Weltmeisterschaften gespielt und wir haben Hochball gespielt und wir haben uns da, ja, wir haben aus Spaß gekickt. Und es ist jetzt nicht so, dass aus meiner Gruppe alle irgendwie Bundesliga-Profis geworden sind, aber wir haben alle dann irgendwie danach dann auch den Spaß ins Vereinstraining getragen und dieses freie Spiel war elementar gewesen. Und das fällt leider in der heutigen Zeit weg, aus unterschiedlichen Gründen. Die sozialen Bedingungen sind einfach andere für die heutigen Generationen. Das muss man jetzt auch gar nicht gut oder schlecht finden, sondern das ist so. Wir müssen uns der Situation annehmen als Sport an sich, nicht nur aus der Fußballsicht, sondern als Sport an sich. Und müssen schauen, dass wir dieses freie Spiel auch ins strukturierte Training bekommen, um diesen Spaß, den wir jeden Nachmittag auf dem Bolzplatz hatten, oder im Schwimmbad oder keine Ahnung wo auf dem Schulhof, dass wir diesen Spaß zurückgewinnen. Denn der ist, glaube ich, die Basis, der Nährboden dafür, dass ich mein Hobby ja lange, möglichst lange betreibe. Und wenn wir dann über die Basis sprechen, die Dropout-Quote sprechen, dann ist für die Kids, die es dann am Ende nicht leistungsbewusst orientiert betreiben ihr ehemaliges Hobby, ist, glaube ich, hat der Spaß die größte Priorität. Und trotzdem glaube ich, dass die anderen beiden Punkte, nämlich die stetige Wiederholungsanzahl im Training und eine gewisse Intensität auch zu dem Spaß mit einzahlen. Ich gehe als Kind glücklich nach Hause, wenn ich das Gefühl habe, ey, ich war oft heute in Aktion und auch völlig positionsunabhängig. Auch der Torhüter hatte im Training mehr Spaß, wenn er mehrere Paraden hatte, als wenn er nur im Tor stand und hat 27-0 gewonnen und hat aber selbst keine Aktion. Also ich glaube, dass eine hohe Aktionsdichte, dass eine gewisse Intensität, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich richtig angestrengt und das zahlt alles darauf ein, dass es Spaß macht. Und wenn wir über Basis sprechen, wenn wir über junge Menschen sprechen, wenn wir über Dropout-Quote sprechen, dann hat das Schlagwort Freude bzw. Spaß nochmal eine andere Priorität.
Ja, ich glaube, da kommt man dann auch zurück zum Begleitcoaching, was du vorhin genannt hattest. Ich glaube, das spielt beim Spaßfaktor eine ganz große Rolle, wenn ich natürlich nicht zu viel inhaltlich mache und wirklich die Jungs und Mädels da pushe im Training, dann ja, kann ich mir vorstellen, und das ist auch meine Erfahrung, dass dann eben auch wieder der andere Punkt, Intensität, wirklich reinkommt. dadurch, dass die motivierter sind und dass dann damit eben dann auch wieder der nächste Punkt, da die Freude einfach steigt. Weil oft heißt es ja so im Amateursport, es geht mehr um Spaß, aber das heißt für mich eben nicht, dass es die ganze Zeit Larifari irgendwie sein soll,
Nicht.
sondern wenn die Intensität am höchsten war, hatte ich den Eindruck, dass es immer den Leuten am meisten Spaß gemacht hat.
Also Basis bedeutet ja auch nicht, dass da nur Blümchenpflücker unterwegs sind oder irgendwas. Also es geht ja schlicht und ergreifend darum, dass dann auch im späteren Alter, auch selbst bis in den Seniorenbereich, wenn wir dann von der Basis sprechen, dann haben halt da, der eine oder andere war dann vielleicht nicht ganz so talentiert wie der Bundesligaspieler, hat nicht ganz so die Bedingungen gehabt, hat vielleicht in einem anderen Tempo gelernt und hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Und trotzdem ist er Teil, wertvoller Teil einer Mannschaft, einer Gemeinde, ne, wenn wir das größer denken, wenn wir über Werte denken, der sich vielleicht selbst dann wieder in der Jugend engagiert, weil er das geschätzt hat, was er erlebt hat im Laufe seiner Zeit, wo er groß geworden ist in dem jeweiligen Verein. Also ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist und dass wir daran auch unbedingt festhalten müssen. Und zum Coaching, ich kann mit Sicherheit auch mit meiner Stimme dazu beitragen, dass eine gewisse Intensität auf dem Feld ist, ganz bestimmt. Mir hilft natürlich aber auch eine Organisation, dass geklärt ist, wo kommt der nächste Ball her, wie viele Pausen habe ich zwischendrin, Ball ist im Aus, okay, hier ist direkt der nächste Ball, so geht's weiter. Wenig Pausen zu haben, ich glaube, dass das natürlich hilft. Und da möchte ich nochmal da anschließen, was wir zu Beginn, glaube ich, schon mal hatten, dass die Positivität des Begleitcoachings, glaube ich, elementar dafür ist, dass auch eine Intensität entsteht, weil wenn ich nur reglementierend gepusht werde von außen, pushen kann ja auch negativ sein, dann geht es, glaube ich, in die andere Richtung. Dann erzeuge ich eher eine Situation, wo dann Spieler auch auf dem Platz, auf dem Feld ja, zumachen können, dicht machen können und dann den Spaß verlieren können.
Ja, auf jeden Fall gehe ich mit. Dann zum Schluss, also ich habe ja auch immer eine Abschlussfrage, die kommt gleich auch noch, aber vorher vielleicht noch mal, weil wir, würde ich sagen, schon ganz gut ins Detail reingegangen sind, vielleicht noch mal so deine drei Punkte, die du sagen würdest, die die Hörer deiner Meinung nach aus der Folge mitnehmen können, so eine kleine Zusammenfassung, wo du sagst, das wolltest du jetzt auf jeden Fall heute mitgeben.
Drei Punkte. Über was haben wir gesprochen? Also eben, weil wir es gerade nochmal thematisiert haben, ich glaube, tendenziell eher die Pausen zu nutzen für ein Coaching, für ein inhaltliches Coaching, als zu oft zu unterbrechen. Das als wichtigen Punkt. Zweitens, wir haben über Coaching gesprochen, ist zweimal genannt worden, dass positives, unterstützendes Coaching zu Intensität führt, zu vor allen Dingen Spaß führt. Und das Dritte ist, worüber wir, glaube ich, gesprochen haben, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, dass die Unterschiedlichkeit der Spielformen, dass die Variabilität der Auswahl vor allen Dingen dazu führt, dass Spieler ganzheitlich ausgebildet werden und ganzheitlich Kompetenzen entwickeln können.
Dann sehr spannend. Kann auch schon mal sagen, hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, die Folge mit dir aufzunehmen. Dann, wie angekündigt, die Abschlussfrage, die ist immer die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Boah, muss ich unterscheiden, weil ich natürlich auf mehreren Niveaus unterwegs bin. Ich finde die Wertschätzung, die gerade an der Basis jetzt bei der U15, die ich trainieren darf, von Kindern und Eltern dann bei einem Saisonabschluss einem entgegenkommen, wo man so zurückblickt auf das Jahr, das man gemeinsam verbracht hat, vielleicht mit einer tollen Abschlussfeier oder einer tollen Abschlussaktion, die Wertschätzung, die einem da entgegengebracht wird, das ist ein fantastischer Moment. Das gibt mir viel zurück, diese auch dann bewusst jetzt gerade in meinem Fall die Zeit mit den eigenen Kindern auf dem Platz. Da ziehe ich unheimlich viel Kraft raus, das macht unheimlich viel Spaß. Und dann auf dem hohen Niveau als Bundestrainer natürlich, gerade von der von der U19-Europameisterschaft gesprochen, die Spiele, die wir da erleben durften, die rauf und runter gehen, gingen, ein EM-Halbfinale gegen Spanien mit zu betreuen, auf dem Niveau die Jungs zu begleiten, das ist natürlich auch was Fantastisches, auch wenn es gegen Spanien dann in der Verlängerung nicht ganz gereicht hat und wir da knapp ausgeschieden sind. Aber das waren einfach tolle Momente, weil wir gesehen haben, wie da eine große Gruppe mit, ja, beim DFB dann über 20 Mann Staff eine Mannschaft dann wirklich an einem Strang zieht und an ein Ziel verfolgt und ja, da auch relativ weit kommt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also sehr unterschiedliche Ausprägungen, die man mitnehmen kann, wo man als Trainer tolle Momente erleben kann.
Ja, sehr cool. Dann auch nochmal für die Hörer. Ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen, dass ihr euch da auf neue Folgen freuen könnt. Und dann auch dir nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wie gesagt, hat viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.